Radio Chaotica, eine Sendung des Entropia e.V.s Chaos Computer Club Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz und im Internet unter http://entropia.de/radio.
Nach allgemeinem Verständnis ist ein Hacker ein überaus talentierter Computerspezialist, der insbesondere Sicherheitsbarrieren überwinden und in fremde Systeme eindringen kann. Parallel dazu existieren für diesen Begriff zahlreiche weitere Definitionen, die in verschiedenen, auch nicht informationstechnischen Bereichen Verwendung finden. So gilt Hacker auch als eine Bezeichnung für einen Menschen mit außergewöhnlich guten Fähigkeiten in seinem Fachgebiet oder allgemein für ein Improvisationstalent. Besonders in der Programmierszene wird der Begriff in dieser Form verwendet, wobei dort auch gerne Entwickler von freier Software, die ihren Quellcode offenlegen, pauschal als Hacker betitelt werden, was einen Ausdruck des Respekts für deren ethische Einstellung gegenüber der Gesellschaft darstellt. Der Begriff steht auch für Personen, die eine Technologie beliebiger Art kreativ nutzen und auf eine Art und Weise einsetzen, die die Entwickler der Technologie nicht vorgesehen haben. Dessen ungeachtet findet der Begriff Hacker in den Medien meist im Kontext eines destruktiven Computerexperten Anwendung, der seine Fähigkeiten vornehmlich für kriminelle Zwecke nutzt. Von dieser Verwendung abgeleitet wird der Begriff umgangssprachlich schnell mit kriminellen Subjekten in Verbindung gebracht, die Böses im Schilde führen und der Gesellschaft Schaden zufügen wollen. In der Hackerkultur existieren weitere Klassifizierungen, wie beispielsweise Hacktivist als Bezeichnung für jemanden, der seine Fähigkeiten zu politischen Zwecken einsetzt. Destruktive Hacker werden dort abwertend Cracker genannt, wobei der Begriff Software-Cracker davon wiederum abzugrenzen ist und kein Synonym für einen destruktiven Hacker darstellt. In der Fachwelt unterscheidet man deutlich zwischen einem Hacker als Sicherheitsexperten und einem in der Sache unkundigen Script-Kiddie, welches ohne Kenntnis darüber agiert, wie die verwendete Schwachstelle funktionieren und wie sich neue Sicherheitslücken aufspüren lassen. Im Gegensatz zu einem Hacker kann ein Script-Kiddie Sicherheitsbarrieren ausschließlich mit Hilfe eines Skripts in Form einer Schritt-für-Schritt-Bedienungsanleitung und vorgefertigter, stark automatisierter Programme überwinden, doch fehlt ihm die Fähigkeit, im Problemfall zu improvisieren. Zu finden auf der Wikipedia unter dem Stichwort Hacker.
Hacker. Grenzen sehen, können wir keinem Maschinencode widerstehen. Hacker-Tradition muss ewig weitergehen. Analoge Dinge werden digitalisiert. Sicherheit und Fortschritt durch die Medien propagiert. Wir finden alle Fehler in diesem System. Deshalb sind wir wertvoll, aber unbequem. Keine Schwächen bleiben vor uns unentdeckt. Haben in die Machtzentralen eingecheckt. Und am Ende unserer Ehre ist nicht abzusehen. Hacker sind sehr wertvoll, aber unbequem. Datei mit Viren infiziert. Dumme User haben diesen Satz probiert. Und ein Ende unserer Ära ist nicht abzusehen. Hacker sind sehr wertvoll, aber unbequem.
Hacker, die hacken auf irgendwas immer rum. Das sind so Leute, die total gemein sind zu anderen Menschen und die hacken immer.
Ein Hacker, das ist jemand, der übers Internet oder im Internet irgendwelche Daten, die im Internet sind, hackt. Also halt aufschlüsselt und reinkommt in ein System, zum Beispiel bei der Bank. In das Banksystem, ins Kontowesen und dann da böse Sachen treibt. Oder zum Beispiel eine Firma lahmlegt, indem sie, was weiß ich, was da reinschleust.
Tja, also auf Anhieb würde ich sagen, Leute, die sich in irgendwelche Computersysteme reinhacken. Und vielleicht noch welche, die irgendwelchen Programmcode sich anschauen und dann versuchen, sich da reinzuhacken, um da was zu verändern oder um herauszufinden, wie man vielleicht Passworte rauskriegt, die man normalerweise teuer kaufen muss.
Was ist ein Hacker?
Ein Informationspirat, also er ist Freibeuter, der Informationen aus Konzerndatenbanken stibitzt, eventuell Erpressungen durchführt oder einfach nur Sicherheitslücken aufweist. Kann man sicher als Beruf machen, aber ein Hacker, ja. Ein Hacker ist außerdem ein ziemlich computerversierter, datenfixierter Mensch, glaube ich. Ich stelle mir die immer so vor, dass die nachts Kaffee zitternd am Schreibtisch ohne Licht, vielleicht noch auf irgendwelchen Drogen, die sie dann unterstützen, da sitzen und versuchen, die Welt zu verändern.
Gibt es auch weibliche Weltveränderer?
Es gibt sie auch, natürlich. Ich kenne persönlich keine. Es gibt aber so eine Vereinigung, Hacktivisten heißen die. Und die sind eine Vereinigung von vielen Menschen. Da gab es mal einen Film drüber. Ich glaube, da waren auch Frauen dabei.
Das ist jemand, der versucht, irgendwo, also computermäßig, hinter irgendwelchen Systemen zu kommen und sich auf diese Art und Weise beliebt zu machen.
Was ist ein Hacker?
Jedenfalls niemand, der versucht, Holz klein zu machen, eher schon Software in seine Bestandteile zu zerlegen.
Ein Hacker ist ein Mensch, der in vogelähnlicher Manier auf eine Tastatur einhackt. Also eigentlich jemand, der sich mit Computern gut auskennt. Und irgendwie im Internet in andere Systeme sich einhackt, also eindringt in andere Systeme übers Internet. Und dort entweder Daten klaut oder andere Computer manipuliert oder so. Auf jeden Fall, der Begriff kommt durchs Hacken, weil die Leute halt so auf der Tastatur rumhacken.
Jemand, der ganz viele Sachen mit seinem Computer anstellen kann, und ich verbinde eigentlich in erster Linie etwas Negatives, sprich, dass er irgendwo eindringt, wo er nicht eindringen soll, in Computerwelten.
Ein Hacker ist ein sehr sympathischer Mensch, der mir sehr nützlich sein kann.
Hacken ist, wenn ein Computerprofi oder sich ein, sag ich mal, ein 15-Jähriger in einen Pentagon-Server einschleicht.
Was ist ein Hacker?
Jemand, der Hacky-Sex spielt.
Jemand, der böse Sachen im Internet macht und sich in andere Leute Computer einschleicht.
Ein Hacker. Da gibt es Unterschiede zwischen Hacker und Cracker. Das war wahrscheinlich raus, aber so genau weiß ich es auch nicht, wo der Unterschied besteht. Es geht um jemand, der eben sich in Systeme reinschmuggelt oder reinarbeitet, um... Einerseits gibt es, glaube ich, das kommerziell, um eben den Firmen aufzudecken, wo da die Schwierigkeiten, wo die Sicherheitslücken sind. Und natürlich kann man es auch kritisch, subversiv Informationen ziehen oder sowas.
Was könnte das Wort Hexe mit Hacker zu tun haben?
Die weiblichen Hackerinnen, ich weiß es nicht. Ein Hacker ist meiner Ansicht nach ein Programmierer, der in seinen Kreisen sehr bekannt ist und sich da einen gewissen Status erworben hat und durch seine genialen Algorithmen etc., die er aufstellt, quasi sich diesen Status errungen hat, diesen Titel zu tragen, den von der Community verliehen wird.
Was ist ein Hacker?
Ein Schluck auf Schwäbisch. Kennst du nicht den Spruch, Hacker, Hacker, spring über den Neckar, spring über den Rhein, fall mitten hinein? Das soll man anwenden, wenn man einen Schluck auf hat. Und wenn man das ganz oft hintereinander sagt, geht er weg, fällt in den Rhein.
Was hat also in dem Zusammenhang dann ein Hacker mit einer Hexe zu tun?
Ja, vermutlich ist anzunehmen, dass eben Hexen sehr anfällig sind für Schluckauf.
Was ist Hacken?
Hacken ist Rand von Gartensiedlungen und manchmal hängen auch noch Geranientöpfe drin.
Und was haben Hexen mit Hacken zu tun?
Hexen beschneiden Hacken nur bei Vollmond.
Ich sage einfach mal, ein verantwortungsbewusstes Umgang mit dem Computer, das vielleicht auch... mal hinter die Kulissen schauen ist, ohne jetzt wirklich was zu zerstören.
Und was hat eine Hexe mit Hacken zu tun?
Gar nicht, außer die Schreibweise von Hexe ist mit AE, also ein Ä.
Was ist ein Hacker? Was ist denn das für eine Frage? Ein Hacker ist auf jeden Fall erstmal ein englisches Wort. Also auf Deutsch würde man ja Hacker sagen. Da gibt es zum Beispiel so Bücher, die heißen dann Cultural Hacking und behaupten, dass das so eine kulturelle Praxis geworden wäre. Und ich glaube, das ist alles Quatsch. Ich glaube, dass Hacking eine total langweilige, im Prinzip so, also da kennt der Kollege sich hier neben mir aber besser aus. Eigentlich ist es sozusagen, Hacking ist die Methode, die kapitalistische Vergesellschaftung unserer Welt auf Ebenen voranzutreiben, wo bisher die Ökonomisierung noch nicht ganz gegriffen hat.
Und was könnten Hexen mit Hacken zu tun haben?
Vielleicht können sie die Hacker wegzaubern.
Hacker sind Leute, die sich darum bemühen, die Diskrepanz zwischen Entwicklung der Produktivkräfte und den sie begrenzenden Produktionsverhältnissen etwas aufzubohren. Indem sie dafür sorgen, dass das Privateigentum an Nullen und Einsen ein bisschen gestört wird.
Und was haben möglicherweise Hexen mit Hacken zu tun?
Es gibt keine Hexen.
Radio Chaotica, eine Sendung des Entropia e.V., Chaos Computer Club Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz und im Internet unter http://entropia.de/radio.
Die Hexen sind ein Zusammenschluss eines Teils der weiblichen Mitglieder des Chaos Computer Clubs, CCC. Gegründet wurde die Gruppierung 1988 von Rena Tangens und Barbara Töns. Die Hexen treffen sich jährlich auf dem Chaos Communication Kongress des CCC und veranstalten eigene Projekte. Da sie sich als virtueller Erfahrungsaustauschkreis, ERFA-Kreis, des CCC verstehen, ist ihr wichtigstes Kommunikationsmittel eine Mailingliste. Das Ziel der Hexen ist es zu zeigen, dass Mädchen und Frauen ganz selbstverständlich kreativ mit Technik umgehen können und dass das Bild in den Köpfen der Menschen, nämlich, dass Hacker männlich sind, nicht mehr stimmt. Zu finden ist dieser Text unter http://de.wikipedia.org/wiki/hexen. Hexen schreibt sich H-A-E-C-K-S-E-N.
In deiner Welt, hack's mit dicken Fingern in die Tastatur. Computerfreak, Computerfreak, abgeschottet, ausgesperrt, suchst im Chat Erlösung und findest nur dich selbst. Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen zu ein Klumpen aus virtueller Masse und binären Codes. Fast klar vom Arbeitsspeicher hockst du in deiner Butze. Essen tust du nur, um zu überleben. Computerfreak, ungewaschen, klebrig, Emotions, Schock, gefrostet, verheddert in der Maus. Computerfreak, Computerfreak, von Megahertz zu Megaschmerz, ist das nun das Leben? Ist das nun das Leben? Computerfreak, Computerfreak. Arbeitsspeicher chronisch knapp, Arbeitsspeicher chronisch. Computerfreak, Computerfreak. Gefangener von Weiz. Das Hirn verklumpt mit Datendrei. Controlling ausgeschlossen. Ist das die schöne neue Welt oder Horrortrip? Verdammte Einbahnstraße aus Elektrosmog. Dazwischen niemands Land, auf Omas und Beamten. Computerfreak, Computerfreak, Gefangener des Laufwerks. Der Diener wird zum Herrscher, der Sklave wird zum Gott. Computerfreak, Computerfreak, Armee der Laptop-Zombies. Computerfreak, Computerfreak, jung und krank. Jung und krank. Jung und krank. Och, naja, das ist gut. We'll be right back.
Karl bekommt zu seinem 14. Geburtstag von seinem Vater das Buch Illuminatus geschenkt. In dem als Trilogie aufgezogenen Roman von Robert Anton Wilson versucht ein mächtiger Geheimbund, eben die Illuminaten, den Dritten Weltkrieg herbeizubeschwören. Die Hauptfigur des Romans ist Hekbar Selim, der die Machenschaften durchschaut und versucht, die Illuminaten zu bekämpfen. Karl ist von der Hauptfigur Hekbar Selim begeistert und in die Rolle vernarrt. Der Roman soll auch sein folgendes Leben entscheidend prägen. Für Karl herrscht zu Hause eine unerträgliche Situation. Er versucht sich, so oft es geht, der familiären Situation zu entziehen und engagiert sich als Schulsprecher. Sich selbst sieht er als Antifaschisten und beteiligt sich an Anti-Atom-Demonstrationen in Brockdorf und in Gorleben. In der Zeit als Schülervertreter beginnt er, sich für Computer zu interessieren und kauft sich 1984 seinen ersten Heimcomputer. Karl glaubt, mit Computern die Welt verbessern zu können, Informationen auszutauschen und die Wahrheit über Zusammenhänge herauszufinden, wie Hekbar Selim in Illuminatus. Er glaubt an den Grundgedanken des Romans. Es gibt eine weltweite politische Verschwörung. Nach dem Tod beider Eltern zieht Karl in eine Wohnung in der Comeniusstraße in Hannover-Linden. Sein Erbe investiert er überwiegend in Rechnerzubehör und Drogen. Wie sich die Leute sehen, die sich oft in der Lindener Wohnung treffen, beschreibt Karl folgendermaßen.
Die Hacker verkörpern die Zukunft. Und je populärer wir sind, umso weniger wird man unserer politischen Linie etwas anhaben können. Die wesentlichste Eigenschaft eines Hackers ist die Intuition. Es sind häufig scheinbar unsinnige Einfälle und Ideen gewesen, die der Wissenschaft und den Hackern zu beachtlichen Fortschritten verholfen haben. Es hat etwas Berauschendes, dass ein ganzes EDV-System durch einen Befehl, der von mir eingegeben wird, zum Arbeiten gebracht wird. Und schon hat man diese unvorstellbare Kraft verborgen im Inneren eines Computers aufgestöbert.
Ein Hacker ist laut Wikipedia nicht nur die altenglische Bezeichnung für einen Waldarbeiter, sondern auch für einen Computerspezialisten. Nach allgemeinem Verständnis ist ein Hacker ein überaus talentierter Computerspezialist, der insbesondere Sicherheitsbarrieren überwinden und in fremde Systeme eindringen kann. Aus den USA kommt eine große Anzahl von Berichten über Computerhacking nach Deutschland. Karl verbringt immer mehr Zeit vor dem Computer und für ihn steht fest, als Pseudonym kommt kein anderes in Frage als Hekbar. Zusammen mit anderen Computerinteressenten gründet er einen Computerstammtisch in Hannover, als Ableger des 1984 gegründeten Chaos Computer Clubs Hamburg. Die Hackerrunde in Hannover trifft sich regelmäßig im Bistro Casa. Hier begegnet Karl auch den Leuten, mit denen er zukünftig die Hackergeschäfte abwickelt. So zum Beispiel dem 28-jährigen Urmel und Pengo aus Berlin, der sein Pseudonym einem gleichnamigen Computerspiel entliehen hat. Ebenfalls beim Hacker-Stammtisch lernt Karl Dopp kennen. Der 26-jährige Siemens-Programmierer verfolgt nicht die Idee der Hackerethik oder verfällt in den Glauben, etwas Gutes für die Menschheit zu verbringen, sondern verfolgt wirtschaftliche Zwecke. Geld soll der Computer bringen. Auch bei Karl scheint der Wissensdrang zunehmend in den Hintergrund zu gelangen. Er benötigt immer mehr Geld, um seine Drogensucht zu finanzieren. Pedro gesellt sich ebenso zu den Hackern vom Stammtisch. Zu dieser Zeit arbeitet er noch an den Roulette-Tischen in der Spielbank am Maschsee in Hannover. Er stellt 1986 den Kontakt zum sowjetischen Geheimdienst KGB her, indem er nach Ostberlin fährt und einfach in die russische Botschaft geht, um Hackerdienste anzubieten. Nach dem ersten Treffen in der russischen Botschaft hacken Urmel, Hekbar und Pengo einen Pentagon-Rechner. Mit Dosenbier und Haschisch bringen sich die Hacker über die langen Nächte. Den Rechner klemmen sie dazu an die Telefonleitung. Es handelt sich um einen tragbaren Computer von Typ Bondwell 8. Die erbeuteten Daten sollen für Sergej sein, den Kontaktmann vom KGB. Bei der Übergabe sagt Sergej, die Hacker müssen sich nun 4 Wochen gedulden. Moskau müsse das Material erst prüfen. Hier soll es für die Arbeit lediglich einen Abschlag von einigen tausend Mark gegeben haben. Karl scheint unterdessen unentwegt nach Hinweisen für eine geheime Weltverschwörung zu suchen. Er forscht nach Unterlagen, die seine Theorien über eine Weltherrschaft bestätigen. Über das Thema an sich habe er aber nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen, berichtet ein Bekannter. Auch dass es sich um die Illuminaten handele, die eine Weltherrschaft anstreben, berichtet er erst sehr spät. So wie der Autor der Illuminatus-Trilogie schreibt, glaubt Karl an ein Regiment von 5 Illuminaten und einem sei er sogar auf der Spur. Nach einem Zwischenfall im Winter 1986, Karl öffnet während einer Fahrt bei 180 km/h die Autotür, beschließt die Gruppe fortan, ohne ihn zu arbeiten. Karl scheint zu diesem Zeitpunkt keine Kontrolle mehr über sich zu haben und sieht sich ständig verfolgt. Freundinnen und Freunde von Karl kümmern sich um einen Platz im Landeskrankenhaus. Später bekommt Karl einen Platz in einem offenen Wohnheim bei Hannover. Seit diesem Zeitpunkt bis zu seinem Tod nimmt Karl ununterbrochen Haldol und andere Psychopharmaka.
Geheimdienstliche Agententätigkeit. Wer für den Geheimdienst einer fremden Macht geheimdienstliche Tätigkeiten gegen die Bundesrepublik ausübt, die auf die Mitteilung oder Lieferung von Tatsachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet ist, oder gegenüber dem Geheimdienst einer fremden Macht oder einem seiner Mittelsmänner sich zu einer solchen Tätigkeit bereit erklärt, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Paragraph 99 Absatz 1 Strafgesetzbuch.
Die deutsche Polizei stürmt und durchsucht am 23. Juni 1987 gegen 18.30 Uhr die Wohnung von Urmel in der Glockseestraße und den Arbeitsplatz in der Friesenstraße in Hannover. Der Vorwurf gegen ihn lautet folgendermaßen. Er habe einen Computer der Universität Bremen dazu missbraucht, in Militär- und Forschungscomputer in den USA einzubrechen. Es folgen Verhöre und Beschlagnahmungen von Computerausdrücken, Magnetbändern und etwa 250 Disketten. Anders als geplant wurde Urmel nicht in flagranti erwischt. Auch wurde für die Fangschaltung, die schließlich zur Entdeckung führte, ohne richterliche Genehmigung genutzt. Die Ermittlungen gegen ihn wurden so vorerst eingestellt. So gingen die Hacker aus Hannover den Astronomen ins Netz. Titelt die Hatz in der Wochenendausgabe vom 4.3.1989. Clifford Stoll, ein amerikanischer Computerexperte und Doktor der Astronomie an der amerikanischen Elite-Uni Harvard, lockte die Hacker mit scheinbar wichtigen Informationen zur Unvorsicht. Bereits 1986 entdeckte er eine minimale Differenz in der Telefonrechnung. Mit einem Abrechnungsfehler von 75 Cent konnte er jedoch das FBI nicht überzeugen, tätig zu werden. So beschränkte sich seine Tätigkeit auf das Beobachten der Hackerangriffe. Insgesamt 2 Jahre beschäftigte sich Stoll als Privatdetektiv in Sachen Computerkriminalität. Das Rechenzentrum, so stellte er bald fest, benutzten die Hacker lediglich als Sprungbrett, um auf andere Computer zu kommen. Beispielsweise Großrechner des US-Militärs und der Rüstungsindustrie. Am 16. Januar 1987 holte der Hacker das von Clifford Stoll deponierte Datenpaket mit den Scheindaten ab. Er brauchte so lange für die Übertragung der Daten, dass die Deutsche Bundespost ihn bis zu einer Telefonzelle in Hannover zurückverfolgen konnte. Eine neue Entwicklung zeichnete sich im Sommer 1988 ab. Am 5. Juli offenbarte sich Karl auf Anraten seines Anwalts den zuständigen Behörden. Später sagte er aus, Pedro und Dob hätten ihm mit Mord gedroht, sollte er aussagen. Am 20. Juli tut sich auch Pengo den Behörden dar. Die Hacker gestehen, im Auftrag des KGB in fremde Rechner eingebrochen und Daten weitergegeben zu haben. Im Herbst wird Karl mehrfach vom Bundeskriminalamt und vom Verfassungsschutz vernommen. Am 2. März 1989 durchsuchen über 100 Kripo-Beamte 14 Wohnungen im Bundesgebiet. Vorläufig festgenommen werden 7 Hacker. Es ist die Rede vom größten Spionagefall seit Guillaume. Es sollen Daten vom Militär, Wirtschaft und Forschung aus den USA, Europa und Japan in den Osten geschafft worden sein. Der NDR hatte gemeldet, dass die Hacker unter anderem das Pentagon, das Europäische Kernforschungszentrum CERN, den Rüstungskonzern Thomson und den deutschen Elektronenbeschleuniger DESY ausspioniert hätten. Karl wird wiederholt vom BKA vernommen und bezieht eine vom VS bezahlte Wohnung in Hannover-Herrenhausen. Von einer Fahrt für die Landesgeschäftsstelle der CDU Niedersachsen, bei der er seit dem Frühjahr 89 beschäftigt ist, kehrt Karl am 23.05.1989 nicht zurück. Seine völlig verkohlte Leiche wird am Abend des 1. Juni in einem Waldstück im Landkreis Gifhorn gefunden. Heckbarth ist nicht der einzige deutsche Hacker, der unter mysteriösen Umständen starb. Am 22. Oktober 1998 wurde der Berliner Hacker Tron tot in einem Waldstück gefunden. Er hing aufgehängt mit seinem Gürtel an einem Baum. An einen Selbstmord glaubte der Chaos Computer Club nicht. Er geht an. Tron war ein Spezialist für Chipkarten aller Art und wurde in der Szene durch seine Telefonkarte berühmt, die sich kurz vor dem Ablauf wieder selbst auflud. Auch seine beruflichen Aussichten waren gut. Im Sommer hatte er seine Diplomarbeit abgegeben. Er hatte ein preiswertes Gerät für verschlüsseltes Telefonieren über ISDN-Leitung entwickelt. Der Tod von Tron erinnert an den Tod von Heckbarth, fast ein Jahrzehnt zuvor. Bekannte, Freundinnen und Freunde vermuten Mord. Der KGB oder die CIA hätten Tron umgebracht, weil er zu viel wusste. Die Vermutung, Geheimdienste hätten die Finger im Spiel, werden zum Beispiel aus den Interessen der Geheimdienste abgeleitet. Verschlüsselten Informationsaustausch einsehen zu können. Sei dies Telefonieren, Mailen, Faxen oder die allgemeine Datenverwaltung. Zum Ende einen Auszug aus der Anzeige zum Tode Karl Kochs. Infolge der ungeklärten Todesumstände mit vermutlich falschem Sterbedatum. Geschaltet in der Taz.
Karl Koch, Hackbarth, geboren am 22.07.1965, gestorben am 24.05.1989. Wir sind wütend und traurig über den Tod unseres Freundes. Wir sind sicher, Karl wäre noch am Leben, wenn Staatsschutz und Medien ihn nicht durch Kriminalisierung und skrupellose Sensationsgier in den Tod getrieben hätten. Seine Schwester Christine und Freunde.
Commodore 64, ist das richtig?
Ja, 64.
Wenn man das durch 2 teilt?
Das ist 32.
Und wenn man das umdreht?
Dann ist das...
Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ich tauche endlos durch das Meer, den Illuminaten hinterher. Denn ich rette die Welt aus ihrer Not in einem großen goldenen Unterseeboot. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Alle Informationen stehen bereit, doch niemand der Siege recht verteilt. Und jeder Gedanke ist verschenkt, wenn Adam Weishaupt für dich denkt.
Radio Chaotica, eine Sendung des Entropia e.V. Chaos Computer Club Karlsruhe auf Querfunk 104,8 MHz und im Internet unter http://entropia.de/radio. Alles groß geschrieben.
Wir sitzen hier im Haus, wo die Datenspuren das Wochenende stattfinden. Die Datenspuren gibt es jetzt im dritten Jahr in Folge, werden vom CCC Dresden organisiert. Was macht ihr denn hier?
Also grundsätzlich ist das Event fokussiert auf ja, Bürgerrechte und Technik. Also genau dieser Fokus, der im CCC ja grundsätzlich auch vorhanden ist, weil ja klar ist, dass irgendwie Technik einen Einfluss hat darauf, wie wir miteinander leben und welche Dinge einfach unsere, oder also wie sich unsere Gesellschaft verändert, mithilfe von Dingen, die ja technisch umgesetzt werden. Und das wird halt hier diskutiert und auch in der Vielschichtigkeit, die natürlich auch trotzdem nicht vollständig sein kann. Also es sind immer nur so Teilbereiche, die man da irgendwie erfassen kann.
Soweit Fukami vom Orga-Team der Datenspuren. Der Datenschutzkongress war am Wochenende vom 13. und 14. Mai in Dresden. Auf dem Kongress waren 100 bis 150 Leute und hier ein paar Stimmen von Leuten, die auf dem Kongress waren.
Wo kommst du denn her?
Ich wohne in Stuttgart.
Stuttgart ist nicht wirklich ums Eck. Was machst du denn hier?
Ich bin beim Stuttgarter Chaos Computer Club aktiv und wollte die Dresdner Veranstaltung auch mal mitnehmen.
Was genau macht ihr denn hier oder was findest du hier so toll?
Ich verbinde die Vorträge mit Leute treffen und auch mal Dresden angucken.
Wo kommst du her?
Aus Berlin.
Was machst du denn hier?
Ich hatte mich einfach dafür interessiert, womit sich beschäftigt wird. Ich war noch nie hier, ich war schon öfter auf dem Kongress im Winter. Ich fand ihn jedes Mal spannend und wollte schauen, was für Vorträge hier gehalten werden, was für Leute herkommen und finde es bisher sehr interessant.
Was machst du sonst?
Ich bin Programmierer. Ich habe gerade mein Diplom abgeschlossen und werde jetzt mal schauen, werde erstmal den Sommer genießen.
Hier gibt es ja auf den Datenspuren verschiedene Leute. Die einen kümmern sich vor allem um Datenschutz, um gesellschaftspolitische Sachen. Du sitzt hier, tippst bunte Buchstaben auf Konsolen. Was genau machst du?
Ich programmiere in Python. Ich programmiere ein Frontend für einen Emulator.
Wo kommst du her?
Hannover.
Hannover ist nicht ganz gleich ums Eck. Was machst du hier?
Ja, ich wollte mir mal diese Veranstaltung hier antun, jetzt nachdem ich da schon längere Zeit von gehört habe und ja, das hat mich hierher gebracht.
Machst du auch sonst was zu Datenschutz etc.?
Leben und davon erzählen.
Was machst du hier?
Ja, ich bin hierher gekommen, um mich zu informieren. Vor allen Dingen, ich bin so ein technisches Brot, habe eigentlich wenig Ahnung von der technischen Seite. Aber ich würde hier immer so erklärt, dass auch ich das verstehe und deshalb finde ich das richtig toll.
Und findest du es dann erschreckend, wenn um dich rum ständig Leute mit Laptop sitzen?
Nö, eigentlich nicht. Also ich denke, die Leute sind auch sehr tolerant. Also man kann da sich auch als Nichtkundiger ganz gut zwischendrin bewegen.
Wenn du dich außerhalb mit Technik beschäftigst, was ist so dein Hauptgebiet?
Also ich wohne in einem Hausprojekt und da bin ich dafür verantwortlich, dass das Netz zum Beispiel funktioniert. Ich bin auch die Einzige in meiner WG, die weiß, wie so ein Computer vielleicht auch von innen aussieht und vielleicht da ein bisschen was reparieren kann, wenn da was nicht funktioniert und so. Ja, da bin ich für verantwortlich und mache das dann dementsprechend.
Der Kongress wurde zwar von Nerd zum Chaos Computer Club organisiert, aber es wurde, wie eigentlich fast immer auf Veranstaltungen vom CCC, die Technik nicht einfach in den Himmel gelobt.
Wir sind schon irgendwie technikbegeistert, keine Frage. Haben großen Spaß an Technik, beschäftigen uns damit und diese Beschäftigung sorgt natürlich dafür, dass wir auch Dinge sehen und feststellen, die halt einen sehr großen Einfluss darauf haben, auf das Zusammenleben von Menschen, auf die Gesellschaft, auf die Politik und so weiter.
Das heißt, die Vorträge, die hier vorkommen, sind nicht nur technikversiert, sondern gehen auch vor allem die Bürgerrechte an?
Also die sind sogar, in diesem Jahr gibt es gar nicht so viele Vorträge, die sehr technisch sind, sondern es ist schon wesentlich stärker eigentlich gesellschaftspolitisch, worum es dabei geht. Also wir haben halt so im Detail Sachen wie Sofortdatenspeicherung zum Beispiel, die ja natürlich technisch umgesetzt wird, aber die ja eigentlich in dem Gesetz ist. Oder haben auch einen Workshop zum Thema Telemediengesetz. Also es gibt halt eine Menge Sachen, die eben wesentlich stärker diesen politischen Aspekt da betrachten, als jetzt wirklich sozusagen diese ganze technische Implementation, die da jetzt, im Hintergrund existiert.
Und nochmal Stimmen von Besuchern zu den Vorträgen.
Den letzten Vortrag fand ich total spannend. Der ging mir auch so ein bisschen über den Kopf.
Um was ging's?
Über eine, im Prinzip ging es darum, neue Argumentationen zu finden, wie man Datenschutzbedenken argumentieren kann.
Auf was für einem Vortrag oder Workshop warst du bisher?
Bisher war ich erst auf dem Vortrag, wie hieß der eben gerade?
Dammbrüche.
Dammbrüche, ja, richtig. Danke. Es ging so, was ich da mitgenommen habe, es war leider sehr theoretisch, fand ich, darum, wie kann man am besten darum argumentieren, was aktuelle Ereignisse bedeuten und wie damit umgegangen werden soll. Vor allem Argumentationen, vor allem gegenüber Otto und Emma Normalverbraucherin zum Beispiel, Argumentationen in Publikationen, in ja, Pressemitteilungen, generell in die Öffentlichkeit rein. Weil das ist ja nun doch durchaus heikel. Die Gegenseite hat auch eingängige Argumente.
Na, ich habe mir gerade zwei Vorträge angehört.
Zu was?
Na, den einen, da ging es jetzt um Vorratsdatenspeicherung. Und dann der davor, da ging es irgendwie darum, wie viele Leuten halt sozusagen, wie viel Geld sie ausgeben würden oder wie viel Geld sie haben wollen dafür, dass sozusagen ihre Namen in der wissenschaftlichen Studie verwendet werden.
Und was genau, kannst du kurz genau sagen, was Vorratsdatenspeicherung ist?
Na, Vorratsdatenspeicherung ist, glaube ich, jetzt so ein neues Gesetz, was irgendwie ab September 2007 in der EU halt gilt, dass halt Telefonverbindungen irgendwie ein halbes Jahr mindestens halt quasi von jeder Person gespeichert werden.
Ich bin eingeladen worden, ob ich einen Vortrag halten soll. Ich habe das dann auch gemacht.
Zu welchem Thema?
Ja, ich habe zum Thema Internetzensur am Beispiel China gesprochen, wo ich so ein bisschen geguckt habe, wie das technisch funktioniert, auch wie das gesellschaftlich angebunden ist. Also in China gibt es halt eine ziemlich staatliche Repression, was das Internet angeht, beziehungsweise Filterung von Internetinhalten. Und ich fand das mal ganz interessant, so ein konkretes Beispiel zu haben, wie Internetzensur implementiert wird. Ich denke, das kann man dann halt auch vielleicht auf andere Sachen dann übertragen.
Glaubst du, dass Deutschland auch so weit ist, dass es irgendwann zensieren wird?
Auf jeden Fall sehe ich das in der Ausführung, wie es im Moment in China ist oder auch in anderen Ländern, was weiß ich, arabische Welt oder so, sehe ich das in Deutschland noch nicht so. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht vorher damit beschäftigt. Die technischen Möglichkeiten sind für alle da und es gibt halt westliche Firmen, die da ganz gerne irgendwie Geld machen in China, indem sie da Zensurinfrastruktur hinstellen. Das kann im Prinzip auch von jeder anderen Regierung angefordert werden dann.
Wie zu erwarten war, machen sich die Besucherinnen und Besucher viele Gedanken zum Thema Datenschutz und nehmen auch Infos diesbezüglich vom Kongress mit.
Aber gerade Telekommunikationsüberwachungsgesetz etc., das ist ja jetzt alles durch. Also wir haben ja schon einige Gesetze, ob nun halt Telekommunikationsüberwachungsgesetz oder der kleine Lauschangriff etc., ist dann der Zug für den Datenschutz nicht lange abgefahren?
Gute Frage. Grundsätzlich geht es ja darum, dass man auch begreift, was da passiert. Das eine ist halt das Gesetz, das andere ist die Möglichkeit, die einem ja auch trotzdem bleibt, seine Kommunikation auf eine Art und Weise abzusichern, dass man die Chance hat, sich anonym zu bewegen.
Es gibt ja genug Leute, die beim Thema Datenschutz sagen, ich habe ja nichts zu verbergen und es ist doch schon besser, völlig überwacht zu werden, als dass irgendwer stirbt, weil halt die Überwachung gescheitert ist. Gibt es denn da ein Gegenargument?
Ja, es gibt eine Menge Gegenargumente. Also mein Hauptargument ist, oder überhaupt das Hauptargument ist, die Freiheit stirbt mit Sicherheit. Weil, also wenn man anfängt, Leute zu überwachen und sie wissen, sie werden überwacht, dann fangen sie an, sich anders zu verhalten. Das heißt, das, was für unsere Gesellschaft einfach sehr wichtig ist, nämlich, dass Leute frei miteinander kommunizieren können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie durch eine Meinungsäußerung oder durch ein anderes Verhalten, anderes Aussehen und so weiter sofort irgendwie verdächtig sind, sofort irgendwie in Probleme bekommen könnten, hat das einfach einen Einfluss darauf, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln wird. Und darum, Freiheit muss sich ein gewisses Maß an Unsicherheit leisten. Und es gibt ohnehin keine absolute Sicherheit. Also gerade wenn man das in der Techniker betrachtet, dann weiß man das einfach.
Ja, mir sind halt ein bisschen mehr so die Möglichkeiten oder sage ich jetzt mal so der aktuelle Stand der Überwachungsmöglichkeiten irgendwie ein bisschen bewusst geworden. So. Also das halt sozusagen, das mit diesen Vorratsdatenspeichern fand ich irgendwie schon ganz interessant und halt irgendwie auf welchem Stand halt irgendwie gerade so die RFID-Technik irgendwie ist, so wo sie gerade eingesetzt wird und so. Also so ein paar Sachen schon mitgenommen.
Wird dich das mehr zu Datenschutz motivieren oder ist es eigentlich gleichgültig?
Na, ich finde es dann schon interessant, irgendwie zu gucken, wo kann man halt irgendwie auf einfache Art und Weise halt verhindern, dass man halt zu viele Daten preisgibt. So, das denke ich schon, dass ich das mitnehme. So.
Machst du außerhalb von diesem Datenschutzkongress was zu dem Thema?
Zu dem Thema mache ich nichts, aber ich mache mir natürlich immer Gedanken darüber, wie einsehbar Informationen sind, die man über Telefon oder Internet abruft oder versendet. Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich meinen Computer vom Netz nehmen möchte und mein Telefon wegschmeißen möchte. Oder eben vielleicht wirklich was Wirksames tun, damit im Zweifelsfall nicht allzu viele Informationen über mich verfügbar sind.
Und dieser Kongress wird dir auch helfen dabei, dass du irgendwie anfängst, deine Daten sicherer zu bewahren?
Also ich denke schon, ja, also ich werde mich dann nächste Woche mal hinsetzen und das, was ich hier gehört habe, nochmal rekapitulieren und gucken, ob ich damit klarkomme, zum Beispiel so ein Anonymisierungsprogramm zu installieren, ob ich das hinbekomme.
Es war jetzt nicht so viel Wahnsinniges Neues dabei, was nicht schon auf dem 22C3 lief. Deswegen habe ich jetzt nicht so wirklich Neues erfahren. Es ist immer nur nochmal so ein Anstoß, wirklich drauf zu achten. Also Mensch wird ja dann doch immer nach einer Weile doch wieder fahrlässiger. Mir geht das jedenfalls so und ich kenne das mit anderen auch so. Und das und irgendwann habe ich das so in mir drinne, dass ich irgendwie weiß, Datenschutz, aber vergesse dann irgendwann auch nochmal die Argumente nochmal richtig gut drüber zu bringen anderen Leuten gegenüber. Und da werde ich immer nochmal hingestoßen in die Richtung. Das ist ganz praktisch.
Glaubst du, dass es gesellschaftspolitisch irgendeinen Sinn hat, hier einen Kongress zum Thema Datenschutz zu machen?
Es ist, glaube ich, ein ziemliches Nischending, weil gesellschaftspolitisch hat das eine verdammt geringe Relevanz.
Aber sollte der CCC und Umkreis, oder was sollte der CCC und Umkreis denn tun, um gesellschaftliche Relevanz zu bekommen?
Also erstmal ist es eine wichtige Lobby-Sache, würde ich sagen, weil wenn ich bedenke, dass in Frankreich jetzt Verschlüsselung zum Beispiel verboten ist oder so, dann ist es halt wichtig, dass sowas wie eine Lobby wenigstens dahinter steht, auch wenn sie noch gering ist und vielleicht nur von wenigen Menschen unterstützt wird. Aber das ist ja bei Lobby öfter so.
Also ich denke schon, der CCC ist auch ist ziemlich bekannt, glaube ich, und sie legen immer den Finger darauf, auf Probleme, die existent sind, aber die von vielen nicht gesehen werden, weil jeder ziemlich unbedarft umgeht mit den Medien, mit den elektronischen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und eigentlich niemand, genauso wie ich, so richtig weiß, wie es funktioniert und welche Sicherheitslücken vorhanden sind. Also ich denke schon, dass der CCC schon eine gewisse politische Wirkung hat. Also auch schon dadurch, dass in der Öffentlichkeit geschaffen wird.
Im Moment sieht es halt wirklich so aus, als ob wir da in vielen Punkten einfach auf verlorenen Posten kämpfen. Es gibt einfach unheimlich viele Sachen und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Diese Vorratsdatenspeicherung, die gerade durchgewunken worden ist, aufgrund einer EU-Richtlinie. Im Prinzip gibt es halt im Moment ganz, ganz viele Albträume, die zusammenfallen.
Verlorene Posten, aber glaubst du, dass es irgendwie was bringt, wenn sich hier Leute, interessierte Leute zu einem Kongress treffen?
Also streckenweise war das an diesem Wochenende schon ein bisschen so, dass diejenigen, die verstanden haben, worum es im Moment gerade geht, zu den anderen gesprochen haben, die es verstanden haben. Dass man sich da also gegenseitig quasi auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, ja, wir wissen, worum es geht, aber da draußen ist alles irgendwie scheiße. Ich glaube aber trotzdem natürlich, also das ist irgendwie wie bei jeder Form von politischem Engagement, irgendwie lohnt es sich dann auf jeden Fall. Also und selbst nur, dass man irgendwie jeden Morgen dann halt noch in den Spiegel gucken kann und sagt irgendwie, wenigstens habe ich was getan.
Glaubst du, dass hier, wir sehen hier hinter uns ein paar Hacker oder Nerds, die an ihren Computern sitzen und fleißig tippen, sind hier eigentlich nur Technikbegeisterte?
Naja, es ist schon wichtig, hier die Versorgung der Schwervernetzten aufrechtzuerhalten. Aber ich habe schon gestern gemerkt, dass hier auch eine Menge Leute reingelaufen sind, die vielleicht dann irgendwie von der Schrift, die da draußen an diesem Kulturzentrum Scheune, wo wir sind, stand, angelockt worden sind. Dass sie gedacht haben, hier Datenspuren, Privatsphäre war gestern. Ich glaube, da sind schon auch andere Leute, die kein Notebook dabei haben, die nicht irgendwie mit ihren Freunden sprechen wie mit dem Computer und mit ihrem Computer sprechen wie mit einem Freund. Solche Leute waren, glaube ich, auch hier.
Der Titel war Datenspuren, Privatsphäre war gestern. Siehst du das auch so, dass die Privatsphäre gestern war und wir eigentlich keine Chance mehr haben?
Das ist eine ziemlich kurze Frage, wo man irgendwie eine relativ lange Antwort drauf machen könnte. Auf jeden Fall denke ich, dass sich im Moment unheimlich viele Sachen verändern und dass diese alte Idee vom Datenschutz, wie er mal in den 70er, 80er Jahren war, dass man da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken muss. Vorher hat man sich halt überlegt, es gibt halt einen großen Zentralrechner, auf dem dann die böse Regierung oder wahlweise der böse Konzern alle Daten speichert. Und wenn man das nicht haben möchte, dann geht man zu dem Zentralrechner hin und sagt das dann der bösen Regierung oder dem bösen Konzern und dann wird das gelöscht. Das ist alles heutzutage nicht mehr machbar, weil wir Systeme haben, weil wir Netzwerke haben, das Internet. Man kann einfach nicht mehr sagen, wo die Daten sind, die über einen gespeichert sind. Man kann auch meiner Meinung nach immer schwieriger sagen, wer ist gut, wer ist böse. Und ich denke, diese Idee, dass wir unsere Privatsphäre irgendwie noch kontrollieren können, von der müssen wir uns wirklich verabschieden. Und dann ist halt die Frage, wie man weitermacht. Ist man dann völlig frustriert? Gibt man dann auf? Oder versucht man mit der neuen Situation irgendwie zurechtzukommen? Und ganz fertig gedacht haben wir, glaube ich, im Chaos Computer Club darüber auch noch nicht. Es gibt verschiedene so Denkrichtungen und im Moment müssen wir gucken, wie wir da in der neuen Situation, ja, wie wir da jetzt arbeiten können.
Da, 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 da Biologen, Ingenieure ab. Sie hatten die Maschine mit dem Bing. Sie löten Nervenenden an unsere Kabel, ein Wesen an ein Ding. Sie schufen Spielzeugwesen aus Blech und Blut. Ihr Isolierband war die Haut. Wir guckten zu im Fernsehen und fanden das nicht gut. Dann haben sie uns Buchsen eingebaut.
Und dabei waren wir doch nur Kabelfreaks.
Kabelfrickler!
Schuldige Kabelfreaks.
Kabelfrickler!
Das Löten war uns eine Lust. Wir waren doch nur Kabelfreaks.
Kabelfrickler!
Schuldige Kabelfreaks.
Kabelfrickler!
Und wir haben das doch nicht gewusst. Und dabei waren wir doch nur Kabelfreaks.
Kabelfrickler!
Schuldige Kabelfreaks.
Kabelfrickler!
Und das System hat uns doch nur benutzt.
Benutzt!
Wir waren doch nur Kabelfreaks.
Kabelfrickler!
Und schuldige Kabelfreaks.